Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, das den meisten von uns Radfahrern ja irgendwie doch sehr fern liegt. Es geht ums Krafttraining. Die Wissenschaft ist sich da sehr einig, dass es viele Vorteile bringt, auch für uns Ausdauersportler. Aber die Frage ist natürlich, wie baut man das Krafttraining überhaupt richtig in das Radtraining ein? Welche Übungen sind für uns überhaupt sinnvoll? Können wir die zu Hause machen? Müssen wir ins Fitnessstudio gehen? Und vor allem natürlich die Frage, wie viele rohe Eier müssen wir eigentlich trinken? Mein Name ist Erik Gutglück und ich bin heute bei IQ Athletik in Frankfurt zu Gast und freue mich, den Mitbegründer und Sportwissenschaftler Andreas Wagner bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er hat mit seinem Trainerkollegen Sebastian Mühlenhoff ein Buch geschrieben, das heißt Krafttraining im Radsport. Außerdem tritt er selber gern schnell in die Pedale und hat auch einen beeindruckenden Bizeps für einen Radfahrer. Gute Andreas.
Hi, freut mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf mit einem sprichwörtlich starken Thema, nämlich Krafttraining im Radsport oder Krafttraining für Radsportler.
Ja. Das bringt mich schon zur ersten Frage. Wenn ich dich jetzt mal ganz provokant fragen darf, ich bin Radfahrer, ich bin ein Ausdauersportler. Warum soll ich Krafttraining machen?
Also kurz gesagt, es ist einfach stark, was Krafttraining im Radsport bewirken kann. Krafttraining kann grundsätzlich die Ausdauerleistung unterstützen. Da gibt es auch immer mehr Studien dazu, die das belegen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Muskeleffizienz und die Bewegungsökonomie verbessert wird. Und simpel gesagt bin ich dann einfach in der Lage, ein höheres Tempo über eine längere Zeit zu treten. Und das ist ja eigentlich so das Ziel von jedem Radsportler. Wenn ich Radsportler sage, meine ich natürlich auch Radsportlerinnen. Und ganz wichtig, wo mir das natürlich auch hilft, ist bei kurzzeitigen Antritten, rennentscheidenden Antritten, wenn ich eine Lücke zufahren muss oder dann spätestens beim Zielsprint, wenn ich richtig auf die Pedale hämmern muss, da spielt die Kraft dann wirklich eine Rolle.
Jetzt ist ja Radfahren durch die Beinbewegung, sage ich mal, also die Beine sind ja schon sehr gut trainiert beim Radfahren, aber was sind denn so andere typische Muskelgruppen oder Körperbereiche, die beim Radfahrer so eigentlich eher verkümmert oder vernachlässigt sind?
Also wie du gerade gesagt hast, mein Bizeps ist jetzt nicht gerade verkümmert, aber es ist auch nicht so, dass ich den irgendwie speziell trainiere, sondern es ist einfach, der trainiert einfach mit beim komplexen Krafttraining. Klar, die antriebsrelevanten Muskeln sind bei Radsportlern in der Regel gut konditioniert von der Muskelkraft her. Radfahren ist kein Krafttraining, da kommen wir später noch was zu sagen. Habe ich natürlich auch noch viel Potenzial, besser zu werden durch ein Krafttraining. Aber wenn man verkümmert sagen will, ja, Oberkörper, Rumpf, Rücken, so das Typische eben.
Klingt ja nach Sachen, die auch, oder nach Körperbereichen, die auch nicht nur auf dem Rad relevant sind, sondern natürlich auch generell die Gesundheit beeinflussen. Also Fehlhaltungen, Rückenschmerzen.
Absolut.
Viele arbeiten ja im Büro den ganzen Tag, sitzen viel.
Ja. Absolut. Das ist gerade Radfahren, man spricht ja immer so ein bisschen von diesem Katzenbuckel, diesem Gekrümmten auf dem Fahrrad. Und das ist natürlich auch einseitig. Und wenn ich dann den ganzen Tag im Büro sitze und diese Muskulatur brauche ich natürlich auch im Alltag. Sei es, ich hebe eine Kiste Wasser aus dem Kofferraum, muss ich alles stabilisieren gegen die Schwerkraft. Also generell, wenn ich irgendwas mache. Und ich brauche auch diese Kraft im Oberkörper und im Rumpf, um überhaupt die Kraft gut auf die Pedale übertragen zu können. Diese ganze Stabilität. Und gerade in Disziplinen, wo es darum geht, wirklich viel Druck auf die Pedale zu kriegen. Bahnradsprinte zum Beispiel, sieht man ja auch im Fernsehen, diese Jungs haben ja manchmal nicht nur beeindruckende Oberschenkel, sondern auch sehr beeindruckende, nicht nur der Bizeps, aber der ganze Oberkörper ist bei den Jungs schon sehr beeindruckend.
Stirnacken, ja.
Stirnacken, das sind wirklich Maschinen teilweise.
Ja.
Aber das findet man auch im Straßenradsport. Also überall, wo es auch ruppig wird, denkt man mal so an Klassiker Paris-Roubaix, Kopfsteinpflaster, was da von unten richtig hochfeuert. Das sind ja riesen Steinklötzer auf dem Weg ins Velodrom. Da gab es zum Beispiel mal Bradley Wiggins bei seinem letzten Auftritt in Paris-Roubaix. Hatte er, habe ich mal im Interview gelesen, 7 Kilo Muskeln mehr draufgepackt am Oberkörper. Weil er sich gesagt hat, für dieses Rennen, also 7 Kilo mehr als bei seinem damaligen Toursieg.
Ja.
Draufgepackt, um mehr einfach für das Rennen stabiler zu sein.
Ja. Ist aber auch eine gute Frage, finde ich, die sich ja viele Radsportler auch stellen, wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann lege ich Muskeln zu, dann werde ich schwerer, dann werde ich ja am Berg auch langsamer. Kann man die Rechnung so machen? Oder?
Ja, die Frage ist nicht selten. Ja, die Leute kaufen sich gewichtsoptimierte Carbonlaufräder und denken dann, da spare ich 200 Gramm und jetzt packe ich hier 5 Kilo Muskulatur drauf. Nein. Also die Angst vor Muskelaufbau im Radsport darf man gar nicht haben. Da passiert so gut wie nichts. Es gibt zum einen Trainingsmethoden, mit denen spreche ich Muskelwachstum gar nicht an, sondern da geht es wirklich nur um Kraft optimieren. Und dann diese hohen Umfänge im Ausdauersport, die wirken überhaupt den ganzen Effekten des Krafttrainings entgegen. Also es ist unwahrscheinlich schwierig für jemanden, der viel Ausdauersport macht, Muskulatur aufzubauen. Mhm. Wenn die Leute immer sagen, ich habe hier, es ist Winter, ich habe jetzt mehr den Kraftraum besucht, ich habe hier 4 Kilo zugenommen. Dann war es oft nicht der Besuch im Kraftraum, sondern eher so der Weihnachtsbraten und Muttis Weihnachtskekse. Ja. Und das reduzierte Ausdauertraining einfach im Winter. Also das passiert nicht. So viel Muskulatur kann man gar nicht aufbauen. Schon gar nicht so schnell.
Okay.
Davor keine Angst.
Ja. Wie oft in der Woche müsste ich denn als Radfahrer Krafttraining machen, um da Fortschritte zu machen? Reden wir da von einmal die Woche, von zweimal, von 3-4 Mal? Was sind da so Umfänge oder Häufigkeiten?
Ja, das ist pauschal auch mal so ein bisschen schwierig zu sagen, aber effektiv wäre es wäre schön, wenn ich jede Muskelgruppe 2 Mal pro Woche trainiere. Ich muss das auch, das Krafttraining ist auch da nicht lang. Also wer über eine Stunde im Kraftraum ist, der trainiert da nicht wirklich konzentriert. Mhm. Und es reicht auch manchmal, wenn ich nur eine halbe Stunde gehe. Ich kann das dann auch splitten. An dem einen Tag mache ich dann Oberkörper, an dem anderen Beine. Ich muss das sowieso auf das Radtraining abstimmen. Und selbst wenn ich nur noch einmal die Woche gehe, kann ich schon viel erreichen und einen Kraftverlust entgegenwirken oder ein Kraftniveau stabilisieren. Also nicht so viel Ausreden suchen, dass ich eh keine Zeit habe. Es gibt auch neue Studien, die sagen, selbst wenn ich in einer Woche nur mindestens vier Sätze pro Muskelgruppe mache, hilft das schon und es passiert was.
Du hast es gerade schon gesagt, Krafttraining machen gehen, gehe ich dafür ins Fitnessstudio oder kann ich das auch zu Hause machen? Was ist da dein Take dazu?
Also grundsätzlich kann man sich da so diesen Merksatz sagen, Krafttraining passiert im Kraftraum und deshalb muss ich auch, egal wo es ist, ob der Kraftraum jetzt zu Hause ist, ob es ein Fitnessstudio ist, ob es ein Verein ist, ob es der Garten ist, ich brauche einfach nur Ausrüstung, die mir ermöglicht, ein Krafttraining zu machen, weil Krafttraining braucht Widerstand. Ich kann ja jetzt mal dich fragen, als hier Anwesenden, was denkst du denn, wo Krafttraining beginnt? Ab wann spreche ich von Krafttraining? Mit welcher Intensität? Also jetzt mal in Prozent von, nehmen wir mal eine Kniebeuge. Mhm. Ich schaffe eine Kniebeuge, also mit einer Hantellast auf dem Rücken, eine Tiefkniebeuge mit 100 Kilo. Mhm. Wie viel Prozent davon müsste ich denn einsetzen, dass ich dann im Training von Krafttraining sprechen kann?
85?
Ja, das wäre ganz in meinem Sinne so ab 70% okay. Der Maximalkraft kann man dann von Krafttraining sprechen. Mhm. Also ich brauche einfach Widerstand. Krafttraining braucht Widerstand. Mhm. Ich selber habe jetzt seit der Pandemie bestimmt seit 3 Jahren eigentlich gar kein Fitnessstudio oder Kraftraum mehr besucht. Ich trainiere im Garten. Mhm. Ich habe schon immer im Garten eine Klimmzugstange, an die habe ich neben einer Kinderschaukel Turnringe dran gehängt. Ich habe noch eine Langhantel mit Zusatzgewichten und einen Kniebeugenständer.
Okay.
Und einen Dipgürtel, wo ich mir auch nochmal Gewichte dran machen kann, wenn ich Dips mache oder Klimmzüge Zusatzgewicht.
Das klingt ja nach Gerätschaften, die man auch kaufen kann. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn ich es zu Hause machen will, muss ich mir eine Beinpresse in den Keller stellen.
Nein, ganz genau. Ich würde sowieso die Kniebeuge vorziehen vor einer Beinpresse. Also richtiges Krafttraining braucht gar nicht viel. Es braucht nicht viel Equipment. Das kann ich mir auf so einem kleinen Pain Cave zu Hause einrichten oder einen Garten. Es braucht wirklich nicht viel.
Das ist interessant. Also, dass man das kriegt man ja wahrscheinlich auch für, ich will jetzt nicht sagen kleines Geld, aber ich meine, wir geben Tausende von Euro für Laufräder und für Powermeter und für irgendwas aus.
Richtig, ja.
Da vielleicht mal in so ein Equipment zu investieren.
Wir haben da, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir auch mal so eine komplette Ausstattung vorgeschlagen, was man so für zu Hause braucht oder wenn man den Platz hat. Aber so viel Platz braucht man da auch nicht. Es ist wirklich eine Langhantel. Das ist so das Wichtigste, die mit Zusatzgewichten, Sicherheitsverschlüsse, Kniebeugenständer, Klimmzugstange wäre schön, Es gibt auch so Half-Racks und so, ja, so eine Stelle, wo ich der Hantel gut ablegen kann. Da kann ich alles Mögliche drin machen. Und das ist mittlerweile auch alles gar nicht mehr so teuer. Wenn ich diese Ausrüstung habe, kann ich nahezu jeden Muskel und alles trainieren.
Was würdest du sagen, wie viel Euro muss man da so ausgeben? Reden wir davon 500 oder geht das schon mit 1000?
Würde da schon... Ich muss mal gucken, wie jetzt aktuell die Preise sind durch die Pandemie. Ich weiß nicht, dass... es war, als die Fitnessstudios geschlossen haben, war alles so gut wie ausverkauft, was man sich irgendwie für zu Hause kaufen konnte. Es sollte schon eine gescheite Langhantel sein, die gut gelagert ist. Also Lager heißt, die an den Enden dreht die sich, wo die Scheibengewichte draufgesteckt werden.
Warum reichen denn Übungen mit dem Körpereigengewicht nicht aus? Also einfach, weil ich diese 70% damit gar nicht schaffen kann, oder steckt da noch mehr dahinter? Oder haben auch die Übungen mit Eigengewicht eine gewisse Relevanz und einen gewissen Trainingseffekt?
Ja.
Das reicht
nicht. Ja, es gibt auch so tolle Bücher mit Training mit dem eigenen Körpergewicht, und da sind dann auch oft Menschen abgebildet, wo ich genau weiß, die trainieren mal nicht nur mit dem Körpergewicht, sondern massiv mit schweren Gewichten, um einfach die Muskulatur aufzubauen. Krafttraining braucht Widerstand, da sind wir wieder dabei. Und das Körpergewicht ist gesetzt. Es variiert mal ein paar Gramm über den Tag, mal ein paar Kilo, aber das kann ich nicht variieren. Ich kann es dem Trainingsfortschritt nicht anpassen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Training, die Übungslasten dem Trainingsfortschritt anzupassen. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Nehmen wir mal einen Klimmzug. Ich weiß nicht, wie viele der Hörer hier in der Lage sind, ad hoc einen Klimmzug oder geschweige denn, wenn man im Training sagt, du musst 10 machen, zu schaffen.
Ich guck mal kurz beschämt auf den Boden.
Ja, und da ist es schon. Für Frauen ist es nochmal ungleich schwieriger, weil die weniger Muskulatur haben, sich da hochzuziehen, und dann bin ich schon da. Hier ist das Körpergewicht für den Einstieg zu schwer. Ich habe da zwei Möglichkeiten. Ich kann mir noch irgendwelche Gummibänder und eine Klimmzugstange machen und dann mit einer Fußschlaufe reingehen, die mich dann hochzieht und mir das erleichtert. Aber ich sehe, ich kann den Widerstand nicht steuern. Und beim Beintraining ist es dann oft umgekehrt. Wenn ich Kniebeuge mache ohne Zusatzgewichte, ist es, gerade wenn ich oft Rad fahre, da mache ich nicht unendlich viele Wiederholungen, aber unfassbar viele Wiederholungen. Das hat mit Krafttraining gar nichts mehr zu tun. Jetzt könnte ich es mir erschweren und sagen, okay, dann mache ich die Kniebeugen auf einem Bein. Das ist wieder die Frage an die Hörer, wie viele sind in der Lage, hier Kniebeugen auf einem Bein zu machen? Und dann kann ich den Widerstand immer noch nicht richtig anpassen. Also der Grundsatz, den Widerstand richtig anzupassen, der fehlt einfach.
Das ist ja eigentlich wie beim Intervalltraining, auch beim Radfahren. Wenn mir die 300 Watt irgendwann zu leicht fallen, dann muss ich halt 10 Watt höher geben. Ne?
Genau. Genau. Ich muss, wie ich die Gänge anpassen kann, muss ich auch hier die Möglichkeit haben, eben Gewicht zu erhöhen. Oder für den Trainingsbeginn eben mit weniger Widerstand zu trainieren, um die Technik richtig zu erlernen.
Ja.
Und das ist schwierig. Und um nur mal Beispiele zu nennen, wo manche Radsportler, auch wenn wir jetzt Miriam Welt zum Beispiel, klar, auf der Bahn, die brauchen Kraft, aber die war so in der Wettkampfvorbereitung in der Lage, mit 110 Kilo Langhantellast tiefe Kniebeugen zu machen. Chris Heu oder so, die Bahnsprinter, konnten auf der Beinpresse mit über 600 Kilo arbeiten. Dann haben wir noch Alex Christoph, der auch schon ein paar Mal hier Eschborn Frankfurt gewonnen hat.
Ja.
Wenn man sieht einfach, was sich für Wattwerte im Rennen treten und mit wie viel 1500 Watt dann im Zielsprint sind, der hat viel Krafttraining gemacht und der beugt auch mit 160 Kilo und mehr. Also das ist nun mal, soll keiner von den Hörern hier jetzt aufgefordert sein, so schwer zu beugen, aber
ja.
Einfach zum Verständnis, Krafttraining braucht einfach Widerstand.
Ja.
Und das gerade für die Beine, die eh schon gerade die Streckerkette sehr stark ist, der Körper einfach zu leicht.
Ist das auch der Grund, warum dieses Thema Kraft mit Rad, also dieses klassische K3-Training, was man ja mit niedriger Trittfrequenz idealerweise am Berg macht, warum das dann eigentlich auch streng gesehen kein Krafttraining ist, weil die Last einfach viel zu gering ist?
Ganz genau. K3 ist aus sportwissenschaftlicher Sicht gesehen überhaupt kein Krafttraining. Das hat mit Krafttraining nichts zu tun. Wenn man da in die Literatur guckt, da gibt es ja auch Empfehlungen zwischen 60 Sekunden und Minuten, fast stundenlang, was K3 sein soll. Also dass da physiologisch was ganz anderes im Körper passiert, zwischen, ich mache irgendwie 90 Sekunden was oder eine Viertelstunde, ist auch klar. Also bei Belastungen, die länger als 2 Minuten sind, sollte man gar nicht mehr von Krafttraining sprechen, nicht mehr irgendwie von Kraftausdauer. Und ein Fahrrad ist einfach kein Gerät für ein Krafttraining. Ich wüsste gar nicht, was ich da für einen riesen Kettenblatt dran schrauben sollte, damit ich sagen kann, okay, ich kann hier ein Krafttraining machen. Mhm. Also Krafttraining im Kraftraum, Ausdauertraining auf dem Fahrrad. Mhm. Es ist einfach, der Widerstand reicht nicht. Die physiologischen Anpassungen haben nichts mehr mit Krafttraining zu tun.
Hat dieses KRI-Training trotzdem irgendeinen Trainingsreiz oder ist das einfach nur eine veraltete, verstaubte Trainingsweisheit?
Also wir planen unseren Sportlern, wir nennen das nicht KRI, bei uns ist es dann einfach ein intensives Ausdauertraining. Mhm. Also ein Kraftausdauertraining, da passiert auch nichts anderes als das, was ich als Radsportler mit intensiven Intervallen trainiere. Mhm. Aber KRI ist eher bei manchen Leuten sogar, würde ich es komplett streichen, weil je nachdem, wie stabil die sind, kann das auch ganz schön auf die Knie gehen, wenn ich da gezielt mit so schweren, dicken Gängen da den Berg hochrade. Da muss ich schon wirklich stabil auf dem Rad sitzen.
Oder Jan Ulrich heißen.
Oder Jan Ulrich heißen. Ja.
Der war ja der Meister des K3.
Genau.
Ja. Wenn wir jetzt mal so sagen, wir gehen jetzt in den Kraftraum und machen da jetzt unsere Übungen oder versuchen da jetzt irgendwo Kraft aufzubauen als Radfahrer. Was sind denn Übungen oder Geräte, die aus deiner Sicht besonders effektiv sind? Also welche Geräte sollte ich gezielt angehen? Welche sollte ich eher meiden, weil die vielleicht für einen Radfahrer dann doch ein bisschen fehl am Platz sind?
Also die Königsübung im Kraftraum gerade für, oder die Königin der Übung, gerade auch für Radsportler, ist die Langhantelkniebeuge. Mhm. Also wo ich die Hantellast einmal im Nacken als Nacktkniebeuge liegen habe oder ich kann sie auch vorne auf dem Schultergürtel ablegen als Frontkniebeuge. Mhm. Die auch bei dem vollen Radius tief ausgeführt, das wäre so die ideale Übung, weil der Kraftübertrag ist auch immer so ein Thema. Also es geht nicht darum, dass ich im Krafttraining irgendwelche sportlichen Bewegungsabläufe simuliere. Also darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass ich dann möglichst Übungen einsetze, die der Muskelaktivität im Sport sehr nahe kommen. Also im Sport habe ich immer Muskeln, die im Team arbeiten, Muskelketten, Muskelschlingen. Beim Radfahren ist es so die ganze Beinschlinge, Strecker, Beuger. Und dann ist es auch gut, wenn ich die mit Übungen aktiviere, die das genauso machen. Und da ist die Kniebeuge schon sehr ähnlich.
Weil sie einfach so komplex ist und der ganze Körper eingebunden ist im Vergleich zur Beinpresse, wo ja wirklich nur die Beine eigentlich...
Bei einer Beinpresse habe ich auch die Schlingen. Also es ist viel besser, dann wenigstens die Beinpresse zu machen, als wenn ich an irgendwelche Geräte gehe und mache dann Beinstrecken oder Beinbeugen einzeln. Das ist eine Aktivierung, die habe ich so im Sport nicht isoliert. Mhm. Das ist dann die Beinpresse besser. Vorteil bei der Kniebeuge ist dann einfach, ich arbeite natürlich gegen die Schwerkraft. Ich muss alles stabilisieren, ich muss alles im Gleichgewicht halten. Mhm. Das schult Koordination und Balance, Gleichgewicht. Und ich habe unfassbar viele Hilfsmuskeln, die einfach den Körper stabilisieren müssen. Es gibt einen richtig stabilen Rumpf. Wer schwere Kniebeugen machen kann, hat auch kein Problem mit einer schwachen Bauchmuskel oder Rumpfmuskulatur.
Jetzt stelle ich mir das für einen Einsteiger ins Krafttraining schwierig vor, wenn du hast vorhin gesagt, ich soll mindestens 70% des Maximalgewichts stemmen, damit es ein Krafttraining ist. Jetzt habe ich noch nie Krafttraining gemacht, gehe in den Kraftraum und sage, so, jetzt nehme ich mir mal die Langhantel, knall da alles rauf und guck mal, was maximal geht, weil ich brauche diesen Ausgangswert. Du verziehst gerade schon das Gesicht.
Ich knall alles drauf. Ich habe gerade gedacht, wenn man in so einem richtigen Pumperstudio ist, muss ich es nicht mal draufknallen, weil da haben die Jungs, die vorher mit trainiert haben, oft alles draufgelassen, was geht. Ja, das ist so. Klar, du hast recht. Das sollte ich auf keinen Fall machen. Es geht immer darum, erstmal die Übungsausführung, erstmal die Technik lernen. Das ist auch wie beim Laufen. Erst richtig laufen, dann schneller laufen. Und beim Krafttraining genauso. Ich muss natürlich erst die Übungsausführung lernen. Wir haben, glaube ich, bei uns im Buch die Kniebeuge über 6 oder 8 Seiten beschrieben, mit vielen Hinweisen auch, häufigsten Fehler. Aber ein Buch kann natürlich auch so ein Trainer in der Praxis nicht ersetzen. Mhm. Es macht schon Sinn, das mal mit einem Trainer anfänglich zu lernen, der das einem zeigt.
Also wenn man im Fitnessstudio sich dann einfach mal an das Personal wendet und fragt, könnt ihr da mal drauf gucken?
Ja,
ich bin hier neu. Und
Genau. Ja. Und dann auch jemanden suchen, der das auch selber macht. Und also jemand, der da selber Erfahrung hat. Nicht alle Trainer und Trainerinnen trainieren selber mit der Langhantel. Es macht schon Sinn, jemanden zu haben, der da auch Erfahrung hat.
Und das heißt, ich mache dann am Anfang wirklich, ich nehme mir die Stange meinetwegen, das sind, ich sage jetzt mal 20 Kilo.
Die olympische, das ist genau richtig, die olympische Wettkampfstange, die Langhantelstange hat die 20 Kilo. Es gibt aber auch leichtere, es gibt Jugendstangen und Damenstangen, die sind gar nicht schlecht, um gerade da im Einstieg was zu machen.
Ja.
Ich kann auch einen Besenstiel nehmen am Anfang, um einfach nur den Bewegungsablauf zu lernen.
Mhm. Hat wahrscheinlich auch jeder zu Hause, behaupte ich mal.
Ja, und eine richtig schöne Übung ist auch, wenn ich den Besenspieler mit gestreckten Armen über Kopf halten kann und dabei in die Hockey gehen kann, dann sehe ich auch, wie beweglich bin ich. Also das Langhanteltraining macht auch sehr beweglich, weil ich über den kompletten Radius trainieren kann. Mhm. Und keine Angst vor der Langhantel. Es ist immer so, dass viele Leute denken, es ist viel verletzungsanfälliger als jetzt Maschinentraining. Nein, also wissenschaftlich gesehen, wissenschaftlich passieren die Verletzungen immer dann, wenn ich falsche Methoden oder falsche Gewichte einsetze. Aber es ist nicht gefährlicher als. Es ist auch viel ungefährlicher als jegliche Alltagsbelastung. Wenn ich eine konzentrierte Kniebeuge mache, weiß ich genau, was ich tue. Wenn ich irgendwo im Alltag, man sagt ja oft, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, da nicht gucke, was los ist. Ich habe mir schon schlimmer den Rücken in der Küche verknackst, wenn ich mich irgendwo komisch gedreht oder irgendwas gemacht habe, als im Training.
Ja. Wenn ich jetzt so ans Fitnessstudio denke, dann denke ich auch so an die Langhantelbank, also wo man dann liegt und quasi so
etwas
Bankdrücken, genau. Ja. Ist das was für Radfahrer oder ist das, sollten wir das den Pumpern und Bodybuildern
Bankdrücken vorweisen? Ja, das ist so eine schöne Männerübung. Wenn man beim Stammtisch sitzt und einer erzählt, er geht pumpen, dann kommt sofort die Frage, was drückst du? Das ist dann immer die Frage, was drückst du auf der Bank? Grundsätzlich ist das eine gute Übung. Es geht nicht, das muss man vielleicht auch mal betonen, dass wir jetzt aus Radfahrern irgendwelche Bodybuilder züchten wollen. Nein, ganz und gar nicht. Mhm. Es geht ja einfach um Kraftaufbau. Und Bankdrücken ist einfach eine super Übung für den ganzen Oberkörper. Brust, Schulter, Armstrecker, Trizeps habe ich ja auch beim Radfahren dabei, gerade wenn ich sportlich sitze. Sind ja meine Stoßdämpfer auch auf ruppigem Gelände, im Lenker. Also es ist eine gute Übung. Komplex, ja.
Mhm.
Machen.
Oh Gott,
ja.
Mir tut jetzt schon alles weh.
Es gibt so ein paar Grundübungen, die man einfach empfehlen kann. Das ist Langhantel-Kniebeuge, Kreuzheben mit der Langhantel. Das ist auch sehr ähnlich.
Das ist quasi vom Boden aufheben und dann aufrichten.
Aufrichten, genau.
Ja.
Mit gestreckten Armen. Das ist eine sehr, sehr gute Übung auch für die ganze Rückenstabilität und den Alltag. Das ist was. Mhm. Ich lerne einfach, rückengerecht schwere Lasten zu heben, mich zu stabilisieren. Das ist einfach eine wirklich zu empfehlende Übung. Und dann eben noch Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern kann ich machen, das ist so ein Oberkörper ein bisschen nach vorne beugen und die Langhantel mit Gewichten immer so zum Bauch und zum Brust ziehen. Das stärkt den Rücken und hilft auch ein bisschen zu stabilisieren, so ein bisschen wirkt dem Katzenbuckel auf dem Rad entgegen.
Mhm.
Bankdrücken kann ich machen und Glimmzüge, wenn ich will, noch ein bisschen Schulterdruck mit der Langhantel, aber dann habe ich eigentlich schon viel getan.
Die klassischen Curls, also wo man quasi vornüber gebeugt sitzt und mit der Kurzhantel immer wieder den Bizeps trainiert, das ist wahrscheinlich too much, oder?
Braucht's nicht. Bizeps trainiere ich mit bei, ich habe eben erwähnt, vorgebeugtes Rudern arbeitet der Bizeps mit oder auch bei Klimmzügen. Ich selber, du hast meinen Bizeps betont, ich trainiere wirklich keine Bizeps-Curls. Die Zeit kann man sich da sparen, brauchen Radfahrer auch jetzt nicht. Es geht ja nicht darum, maximalen Bizeps zu haben.
Naja, also für die Strandfigur vielleicht.
Für die, macht auch in der Disco was her, ja, das auf jeden Fall. Aber im Radtrikot ist eher schlecht. Also
stimmt.
Der ist schwierig, den da in die enge schnittenden Sachen reinzukriegen.
Das stimmt, ja. Also das Problem habe ich zwar nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen.
Also ich finde es nie schade, wenn gerade Freizeitsportler auch ein bisschen Bizeps haben. Ne? Die müssen ja nicht so komplett ausgemerkelt aussehen.
Ja. Vielleicht können wir mal so grundsätzliche Begrifflichkeiten klären. Also es gibt ja, man spricht ja oft von Serien, von Sätzen, von Wiederholungen. Kannst du da mal so ein bisschen grob umreißen, was steckt da jeweils dahinter und was bedeuten diese Worte?
Ja, wie jeder Fachbereich oder jede Sportart gibt es auch da so ein bisschen eine Fachterminologie.
Die wahrscheinlich auch oft falsch verwendet wird von einigen
Einsteigern. Also da kann man sich jetzt ganz, da könnte man sich jetzt lange drüber austoben, über die Fachterminologie im Sport. Was steckt dahinter und wie wird das verstanden? Da kann man viel drüber philosophieren, weil auch gerade im Studium, was ist Power und so, oft ein bisschen missverständlich. Aber im Krafttraining ist es, finde ich, nur relativ einfach. Wir haben eben über die Wiederholung gesprochen, das ist ganz wichtig. Eine Wiederholung, nehmen wir mal die Kniebeuge. Eine Wiederholung ist, ich gehe einmal in die Knie und stehe wieder vollständig auf. Dann habe ich eine Wiederholung gemacht, eine Kniebeuge. Und wenn es heißt, im Trainingsbad macht bitte 10 Wiederholungen, dann mache ich das 10-mal am Stück. Und oft wird das gesteuert über das maximale Wiederholungs, oder das ja, Repetitionsmaximum nennt sich das, dann steht dann da oft RM. Das heißt, ich soll ein Gewicht nehmen, mit dem ich maximal 10 Wiederholungen machen kann. Mhm. Das heißt, ich soll ein Gewicht, mit dem ich 10-mal sauber in die Hocke und wieder aufstehen kann. Merke ich, ich könnte noch ein 11., 12., 13., 14. Mal das machen, ist das Gewicht zu leicht. Mhm. Dann muss ich das wieder erhöhen. Mhm. Merke ich schon im ersten Satz, wo ich soll eigentlich 10 bis 12 machen, dann aber nur 5, dann war es zu schwer.
Zu schwer.
Mhm. Ja, und dann soll ich dann nicht nur einmal Wiederholung am Stück machen, sondern dann heißt es zum Beispiel, mach 3x10, das ist 3 die Vorgabe für die Sätze, das heißt ein Satz aus 10 Wiederholungen, mhm. den soll ich dann 3-mal machen. Das ist der Satz. Also wie auch beim Tennis habe ich auch Sätze mit verschiedenen Spielen und hier habe ich eben Sätze mit verschiedenen Wiederholungen. Ich dann.
Es ist ja eigentlich wie ein Intervalltraining. So ein bisschen, wie man es vom Rad kennt. Da hat man ja manchmal auch so irgendwie 40-20 Intervalle, wo man dann 10 Minuten lang oder 8 Minuten lang quasi die Wiederholungen macht und dann quasi so einen Satz komplettiert.
Ja, richtig. Weil, ja, kann man so vergleichen, weil ich habe danach natürlich auch immer noch eine Pausenzeit. Ich mache dann einen Satz und je nachdem, welche Trainingsmethode ich mache, habe ich dann 2 Minuten Pause zum Beispiel, dann kommt der nächste Satz, dann habe ich wieder 2 Minuten Pause und dann kommt der nächste Satz.
Ja. Und Satz und Serie ist quasi synonym oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Die Serie ist dann, wie viele Sätze mache ich. Ja? Also,
ah, okay. Also
wenn ich dir jetzt sage, mach ja, das ist es eigentlich, wenn ich jetzt sage, mach 5x12, dann hast du eine Serie, die besteht dann eben aus 5 Sätzen mit jeweils 12 Wiederholungen.
Mhm. Mhm. Ja. Wie funktioniert es dann beim Krafttraining grundsätzlich? Wie viel oder was ist eigentlich besser oder was passiert im Körper, wenn ich zum einen das Gewicht erhöhe oder wenn ich die Wiederholungen erhöhe? Also das geht ja wahrscheinlich in verschiedene Richtungen, was den Trainingsreiz angeht. Was passiert, wenn ich das Gewicht erhöhe und vielleicht weniger Wiederholungen schaffe? Und was passiert, wenn ich weniger Gewicht nehme und mehr Wiederholungen schaffe?
Da muss man schon mal definieren, was sind mehr Wiederholungen? Es gibt verschiedene Trainingsmethoden, mit denen ich verschiedene Dinge mache. Für Radsportler sind für viele jetzt wahrscheinlich überraschend, dass ich jetzt nur 2 Methoden nenne, die wichtig sind. Mhm. Wichtig ist Muskelaufbautraining, sogenanntes Hypertrophietraining. Da mache ich irgendwas zwischen 8 und 12 möglichen Wiederholungen. Das ist so pauschal definiert, einfach mal, damit man vorstellen kann, wie schwer das Gewicht sein soll. Und dann gibt es noch das intramuskuläre Koordinationstraining, kurz IK-Training. Das ist eine Trainingsmethode, die dient dem Ausprägen des vorhandenen Muskelpotenzials. Da nehme ich schwere Lasten, da erhöhe ich das Gewicht, kann dann nur noch so 3 bis 5 Wiederholungen machen. Also mehr Gewicht, weniger Wiederholung. Und muss auch möglichst explosiv gegen den Widerstand arbeiten. Explosiv heißt aber nur die Muskelanspannung. Ich habe ein hohes Gewicht, das sieht von außen nicht schnell aus. Mhm. Wenn ich Kniebeugen mit diesen hohen Lasten mache, gucke ich einmal, wenn ich in der Hocke unten bin, explosiv gegen den Widerstand zu arbeiten. Aber ich stehe langsam auf, weil das Gewicht so schwer ist. Mhm. Sieht also nicht schnell aus. Und diese 2 Methoden sind das Wichtigste für meinen Sportler. Mhm. Kraftausdauertraining empfehle ich, wie hier bei uns im Institut, gar nicht.
Weil wie würde das aussehen, Kraftausdauertraining?
Da macht man dann mehr Wiederholungen, 20 Wiederholungen.
Okay.
Und das ist einfach mit leichtem Gewicht mehr Wiederholungen. Also so alles, wo man sagen kann, bis 2 Minuten, ich habe es schon mal erwähnt, also wenn irgendwas über 2 Minuten hinausgeht, dann sollte man auch nicht mehr von Kraftausdauertraining sprechen.
Ja, ja.
Aber das ist eine Trainingsform, da können Radfahrer nicht wirklich von profitieren, weil alles, was da physiologisch im Körper passiert, passiert auch durch ein Intervalltraining, durch ein intensives Ausdauertraining einfach. Deshalb Muskelaufbautraining, je nach Saisonabschnitt, und dieses intramuskuläre Koordinationstraining. Und das kommt auch dann zum Einsatz, wenn das Volumen im Radtraining steigt. Also viele dann auch erstmal so ein bisschen, ich fahre jetzt viel, viel mehr Rad und muss jetzt noch die Gewichte im Krafttraining erhöhen.
Mhm.
Ja,
mhm.
Du erhöhst zwar die Gewichte im Krafttraining, aber reduzierst das Volumen. Also wir haben ja eben schon mal über Sätze und Serien gesprochen. Ich mache dann weniger Sätze und Serien und auch weniger Wiederholungen.
Mhm.
Und längere Satzpausen auch dazwischen. Das geht so ein neuronales Training. Und dann bin ich ausgeruhter. Das schöpft mich energetisch nicht so aus, als wie wenn ich jetzt 5 Sätze Kniebeugen mit 12 Wiederholungen mache. Da ist es ganz schön Pudding in den Beinen. Deshalb lieber dann mit schwerem Gewicht, wenig Wiederholung. Und das kann ich dann auch mit in die Wettkampfsaison mit reinnehmen. Da präge ich dann die Muskulatur, die ich vorher aufgebaut habe, nochmal, die schöpfe ich dann noch besser raus und kann eben auch Kraftverlusten dann in der Saison entgegenwirken.
Ja. Sprich, wir sind jetzt im Winter, manche fangen ja dann im November oder Dezember schon mit dem Training für die neue Saison an. Da würde ich erstmal quasi die 8 bis 12 Wiederholungen machen.
Genau.
Wie viele Wochen muss ich das denn machen, bis ich in dieses ich nenne es jetzt mal Maximalkrafttraining einsteigen kann?
Ja, klassisch kann man sagen, kommt immer auch drauf an, wie sieht denn meine Saisonplanung auf? Ja, wo will ich denn hin? Wenn ich jetzt die Zeit habe, würde ich 6 oder 8 Wochen auch mal jetzt einfach Muskelaufbautraining machen. Mhm. Dann würde ich so einen Block, nennt sich das dann immer hinten dran, nochmal 3 Wochen dieses intramuskuläre Koordinationstraining machen zum Ausprägen und dann guck mal, wo wir in der Saison sind. Dann, normalerweise schließt man dann wieder mit Muskelaufbautraining an, dann habe ich das Potenzial ausgeschöpft und gucke dann, dass ich wieder den Muskel ein bisschen größer mache. Größer heißt, der wächst so langsam, da passiert nicht wirklich viel. Aber ich muss gucken, was passiert im Radtraining. Wo bin ich? Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich muss immer das Krafttraining auf das Radtraining anpassen.
Mhm. Kann es dann auch heißen, dass ich vielleicht während der Saison, wo ich auch mehr Intervalle fahre und meine Beine stärker belaste, dass ich da von den Beinübungen weggehe und mich mehr auf den Oberkörper fokussiere? Oder sollte das Beintraining ganzjährig passieren?
Grundsätzlich sollte ich Krafttraining ganzjährig machen, aber gerade für den Oberkörper kann ich als Radsportler eigentlich auch das ganze Jahr ein Muskelaufbautraining machen. Das ist da gar nicht, weil die Muskulatur habe ich jetzt nicht antriebsrelevant. Das kann ich durchgängig machen und einfach zu gucken, dass ich da an Kraft erhalte und da ein bisschen dem Muskelverlust auch entgegenwirke durch das hohe Ausdauertraining. Aber für die Beine muss ich dann einfach gucken, wie sieht mein Training aus? Und wir haben eben schon drüber gesprochen, diese Methoden des intramuskulären, Koordinationstraining, Krafttraining, die helfen, dass ich da nicht so ermüdet bin in den Beinen. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Ich kann da nicht ermüdet ein Intervalltraining machen. Dann geht mir der Trainingsreiz auch verloren.
Ja. Wie würdest du denn so in einer Trainingswoche das Krafttraining in das Radtraining integrieren? Jetzt würde mir ja mir würde naheliegen, na gut, Montag habe ich Ruhetag, da kann ich ja Krafttraining machen. Da bin ich ja, schön aus. Also da muss ich nicht noch irgendwie aufs Rad und dann kann ich irgendwie quasi beides schön aneinander vorbeibekommen. Aber ich nehme deine Reaktion, dass das kein guter Ansatz ist.
Das ist ganz typisch. Das haben wir ja auch bei Triathleten ganz oft. Dann heißt es immer, heute ist Ruhetag, da gehe ich mal in den Kraftraum. Ja. Nee, Ruhetag ist Ruhetag. Mhm. Und da gehört der Sportler dann eigentlich auf die Couch. Ich kann da vielleicht dann, wenn ich nur die Beine sonst trainiere, bei Triathleten, das ist ja noch schwieriger mit Schwimmen und allem, wo ich die Oberkörpermuskeln dabei habe als Radsportler, vielleicht mal was dann für den Oberkörper machen, aber die Beine brauchen ihren Ruhetag. Mhm. Ich muss es dann wirklich passend zum Radtraining auch planen. Ich kann durchaus mal Intervalltraining, beim Intervalltraining auf dem Fahrrad mache ich kein Krafttraining vor. Ich brauche einfach die ausgeruhten Beine. Wenn ich sage, ich fahre 3-4 Stunden Grundlage, dann kann ich davor auch mal ein Krafttraining machen. Mhm. Das verträgt sich dann besser.
Und das sollte man auch davor machen oder kann man das auch, ich sag mal, ich gehe jetzt 3 Stunden Radfahren und dann mache ich abends noch Krafttraining. Geht das auch?
Das ist eine wissenschaftlich sehr, sehr gute Frage. Wann mache ich was und wie beeinflusst sich das Ganze untereinander? Es beeinflusst sich auf jeden Fall. Also gerade wenn es darum geht, maximale Kraft aufzubauen, ist ein Ausdauertraining kontraproduktiv. Also es vermindert da die Reize. Optimal wäre es, ich kann alles in getrennten Einheiten trainieren mit ordentlich Pause dazwischen. Mhm. Also früh morgens ein Krafttraining wäre eigentlich optimal, weil ich beim Krafttraining, wir haben mehrfach darüber gesprochen, hohe Intensitäten brauche und dann muss ich ausgeruht sein, gehe dann arbeiten und fahre, keine Ahnung, mittags oder abends dann Fahrrad. Aber ich weiß, dass das in der Praxis alles so gar nicht funktioniert. Wir müssen hier viel praktischer denken. Alle Theorie zur Seite, praktisch denken. Wir haben viele Leute, denen planen wir den Arbeitsweg mit dem Fahrrad als Training. Das heißt, die fahren dann morgens Fahrrad und machen ihr Ausdauertraining. Und wenn die dann abends nochmal in den Kraftraum gehen, ist super. Dann muss ich halt nur gucken, dass am nächsten Tag wieder kein Intervalltraining ist und die Beine nicht müde sind und muss das Krafttraining einfach daraufhin abstimmen.
Ich habe tatsächlich während des Studiums bei uns im Radverein hatten wir die Möglichkeit, dass wir von der Uni quasi in einen Kraftraum gehen konnten. Hatten wir immer 2-mal die Woche Krafttraining. Und ich habe festgestellt, dass das war halt immer abends. Und irgendwann hatten wir mal die Chance, das morgens zu machen. Dann habe ich für mich festgestellt, das ging irgendwie gar nicht. Aber ich bin auch jetzt nicht so der Morgenmensch. Ich fühle mich auch auf dem Rad so früh morgens noch ein bisschen leistungsfähig. Ich bin eine Eule, ja.
Eine Eule, genau.
Ja, ich bin eine richtige Eule. Ja. Und ich kann zum Beispiel auch früh morgens keine Intervalle fahren auf dem Rad. So, da kann ich Grundlage fahren oder vielleicht eine Stunde nüchtern, das geht alles.
Mhm. Ja.
Und ich habe dann auch gemerkt, dass so, wenn ich abends Krafttraining gemacht habe, aber morgens schon 2-3 Stunden Rad gefahren bin, das ging halt als Student damals ganz, ganz gut, da hatte man die Zeit, dass ich dann auch beim Krafttraining abends gefühlt mehr Bums hatte, als wenn ich noch gar nicht gefahren war an dem Tag.
Ja, ja. Du hast gesagt, die Eule. Es gibt natürlich die Eule, es gibt auch die Lerche. Und das ist immer, Trainingswissenschaften spricht man davon, der zirkadianen Rhythmik. Wann erbringe ich wie am meisten Leistung? Das ist auch immer ein individuelles Ding. Mhm. Also auch da einfach praxisorientiert. Wie mir persönlich das am besten passt und gefällt.
Mhm.
Das ist lieber irgendwie Krafttraining machen, als dann gar keins machen.
Ja.
Und auch zu der Uhrzeit, wo ich es dann am liebsten mache.
Ja.
Nicht zu verkopft da reingehen.
Ja.
Machen. Ist beim Radtraining auch genau das Gleiche. Machen ist erstmal wichtiger, als irgendwelche fancy Methoden da abzutrainieren.
Ja, oder sich selber die Ausreden so einzubläuen, warum man denn jetzt heute kein Krafttraining machen kann. Ah, ich hätte das ja eigentlich schon vorm Radfahren machen müssen und ja, jetzt ist es zu spät.
Genau. Deshalb habe ich auch vorhin bei der Frage, wie oft muss ich denn in den Kraftraum gehen, dass nicht so diese No-Time-to-Lift-Ausrede kommt. Ich kann auch schon mit sehr wenig viel erreichen.
Ja. Was sind denn so aus deiner Sicht klassische Fehler beim Krafttraining, die du beobachtest oder und daran auch angeschlossen, wie vermeide ich, dass ich mich da irgendwie verletzen könnte? Weil ich meine, bei hohen Lasten, ganz unkritisch ist es ja nicht.
Das ist auch, also die richtige Last einzusetzen, ist auch, finde ich, der häufigste Fehler, den ich sehe. Man sieht es sehr leicht, wenn die Last zu schwer ist. Dann wird die Übungsausführung oft unsauber. Aber noch viel öfters, wenn ich an meine Trainerzeiten zurückdenke, wo ich auch auf der Fläche in Fitnessstudios war, oft trainieren die Leute einfach mit zu leichten Gewichten. Das ist von außen dann nicht ganz so leicht zu erkennen. Und man muss mit den Leuten einfach, man muss ihnen dann beibringen, dass wenn sich eine Übung schwer anfühlt, eine Übungsausführung, das nicht gleichzusetzen ist mit falscher Bewegungsausführung. Das ist halt einfach anstrengend.
Mhm.
Und dann muss immer so der Impuls vom Trainer kommen, auch mal da die Last dem Trainingsfortschritt anzupassen. Und man sieht natürlich auch, wenn einer Grundübungen schlecht gelernt hat. Ja, also die Bewegungsausführung ist schon. Man sieht, wenn einer einen guten Trainer hatte und das sauber gelernt hat, das ist schon gut.
Ja.
Aber über alle Übungen, die wir besprochen haben, die kann jeder lernen. Ich habe vor 25 Jahren an der Uni meine Abschlussarbeit gemacht mit Leuten, die waren zwischen Mitte 60 und 80 und wir haben Langhanteltraining gemacht. Das konnten die alle.
Mhm.
Und die Frauen waren teilweise auch stärker als junge Mädchen an der Sportuni.
Aber da sprichst du auch zwei interessante Punkte an, was mich auch interessiert sind. Wer profitiert denn besonders vom Krafttraining? Also du hast schon gesagt, jeder profitiert davon, aber profitieren die ältere Menschen besonders davon, weil die Muskulatur biologisch gesehen sich schon zurückentwickelt? Profitieren Frauen, weil sie, wie du vorhin schon gesagt hast, weniger Muskulatur von Natur aus haben? Gibt es da Leute, die erst recht Krafttraining machen oder noch erst rechter Krafttraining machen sollten als ohnehin schon?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Wir haben auch über die präventiven Geschichten noch gar nicht so gesprochen. Das können wir auch gleich nochmal machen. Ja, wer profitiert am meisten? Jetzt mal abgesehen von Radsportlern aus Disziplinen, die viel Kraft brauchen. Also alles, was so kürzere Distanzen sind. Cross-Country, Cycle-Cross, Triathlon-Sprint, überall Bahnsprint. Da ist klar, da brauche ich viel Kraft. Aber auf der anderen Seite, aus gesundheitlichen Gründen, jeder. Und wer jetzt zuhört und Alf, dieses possierliche Tierchen aus dem Fernsehen, kennt, da weiß ich schon mal, der ist ein bisschen älter. Und wer das noch so wie ich auf dem Röhrenfernseher geguckt hat, der ist dann nochmal ein bisschen älter, so wie ich. Und da kann man sagen, ja, wer das so kennt, wer Alf aus dem Röhrenfernseher kennt, sollte unbedingt Krafttraining machen.
Ja.
Weil der Kraftverlust ist einfach, der ist da mit dem Alter. Und Alter meint hier leider schon so Ende 20, Anfang 30. Da kennt die Kraftkurve eigentlich nur noch eine Richtung nach unten.
Mhm.
Was hilft dagegen? Krafttraining. Also wirklich Muskelaufbautraining ist das probateste Mittel gegen den altersbedingten Muskelschwund. Das hilft einfach. Und das kann auch Radfahren hilft da auch nicht. Ich muss dann einfach was machen. Und ich merke das dann später im Alter nicht nur auf dem Fahrrad, dass mir irgendwie die Kraft fehlt, sondern irgendwann wird es auch im Alltag ein Problem. Und also für Ältere ist es einfach, die profitieren ganz besonders davon, einfach schon mal aus gesundheitlichen Gründen.
Ja. Also wenn ich quasi das Krafttraining, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt schon 50 und ich habe das Krafttraining irgendwie viele Jahre vernachlässigt. Mhm. Was sind dann so typische, so dieser Bandscheibenvorfall, Knieprobleme, Rücken, sind das so diese Volks-WWchen, nenne ich sie mal?
Naja, das ist so diese, natürlich, je weniger Muskulatur ich habe, desto größer oder desto mehr anfällig bin ich natürlich für Verschleiß, weil viele Gelenke werden einfach nur von Muskulatur stabilisiert. Wenn ich so ein Schultergelenk nehme, das ist ein riesen Oberarmkopf, eine kleine Gelenkpfanne, das ist alles nicht so stabil, dann gibt es viele Bänder und was das hält, ist Muskulatur. Also es ist einfach, es hilft gegen Verschleiß. Die Muskelmasse an sich hat auch unfassbare gesundheitliche Wirkung, von denen die Wissenschaft immer mehr entdeckt, aber das ich immer noch nicht so ganz erklären kann. Also die Muskelmasse an sich ist einfach ganz wichtiges Organ im Körper, das eigentlich der Gesundheit dient. Ganz, ganz wichtig. Und wo hattest du auch mal Frauen gefragt? Für Frauen gilt im Krafttraining das Gleiche wie für Männer. Grundlegend gleiche Übungsempfehlung, nur für dieses besonders wichtig, mit hohen Intensitäten zu trainieren. Weil durch die genetischen Voraussetzungen, Muskelanteil, Hormonstatus und das ist da für die sowieso schwieriger, was zu bewegen am Muskel. Da ist es wirklich mit hohen Intensitäten besonders wichtig.
Also quasi ist es nicht ausgeschlossen oder ist es besonders sinnvoll für Frauen Krafttraining zu machen?
Ja,
ist nicht, ist nicht Hopfen, Malz von
Malz. Nein. Und Hopfen, Malz ist gut. Bei den ganzen schlechten Nachrichten, dass die Muskulatur hier schon ab Mitte 20 sich verabschiedet zu langsam. Ja. Die gute Nachricht ist, der Muskel bleibt ein Leben lang ein Teenager. Das heißt, der ist selbst noch mit über 90 trainierbar. Aha. Da gibt es auch einen Studiennachweis, selbst da passiert noch was am Muskel und ich kann sogar Muskulatur aufbauen.
Es ist nie zu spät, also.
Ja, es ist genau auch wieder so ein schöner Halbspruch, es ist nie zu spät und selten zu früh. Ja, klar, ich kann auch im hohen Alter noch damit anfangen, auf jeden Fall, klar.
Ja. Teenager ist auch ein schönes Stichwort. Können Kinder und Jugendliche schon Krafttraining machen? Also im Radsport war es ja früher so, dass Übersetzungen begrenzt wurden, um quasi die Last auf die Muskeln, auf die Gelenke nicht zu hoch werden zu lassen. Kann man da auch mit 13, 14, 15 schon Krafttraining machen? Oder?
Sollte man sogar unbedingt. Sollte man. Da ist ein großes Umdenken. Da gibt es ganz, ganz viele Mythen. Krafttraining, Kinder und Jugendliche, nach dem Motto, das provoziert Verletzungen oder so Geschichten wie die hören auf zu wachsen, das ist schlecht für das Muskelwachstum, für das Körperwachstum. Ja. Das ist alles nicht haltbar. Nein, ganz im Gegenteil. Neueste Arbeiten, Analysen, Studien, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, sagen alle, auch gerade im internationalen Vergleich, es ist ganz, ganz wichtig, die motorischen Grundlagen einfach früh zu legen. Mhm. Athletiktraining, Krafttraining, so eine gute Basisausbildung. Gerade wenn ich im Radsport später dann in den richtigen Leistungssport will, ist es so wichtig, dass ich die Grundlagen gelegt habe. Und da können die Leute auch schon alle Übungsausführungen, also einfach die Motorik. Es gibt so viele Kinder heute, die leider motorisch eine super Feinmotorik beim Daddeln an der Playstation, aber wenn es dann irgendwie an Sport geht, das ist einfach wichtig. Also keine Angst davor. Das ist Beispiel, wenn Kinder irgendwie in der Schule sollen sie Schubkarre machen, das heißt, ich halte die Kinder an den Füßen fest und lasse sie mit den Armen vorne ran laufen, was da in den Gelenken los ist. Mhm. Aber dann sollen sie kein Krafttraining machen. Also das ist nicht, machen. Ja, kontrolliert machen, geht gar nicht am Anfang um schwere Lasten, einfach bewegen, einarbeiten, Motorik, ganz, ganz wichtig. Deshalb finde ich es auch so schade, wenn in der Pandemie gerade für die Kinder immer alles eingeschränkt wird. Mhm. So wichtig, dass die sich bewegen.
Ja.
Klettern. Meine Jungs sehen zu Hause, der Papa hängt an der Klimmzugstange und an den Turnring. Ja, dann machen wir auch mal.
Ja. Ist ja mit dem Radfahren genauso. Ne? Die Radfahrer, die Kinder haben, da sieht man ja auch, dass die Kinder dann ganz schnell auch Fahrrad fahren wollen und nachmachen wollen. Ja.
Das ist wirklich so. Und ich habe die auch immer noch, ich ziehe die mit dem Anhänger mit dem Fahrrad, auch richtig trainieren, mit einem Crosser Berge hoch. Mhm. Da vielleicht auch nochmal, das fühlt sich natürlich brutal schwer an, wenn die da die ganze Kapelle da hinten zu zweit in dem Anhänger sitzen.
Papa, schneller!
Ja, der Kleinste hat letzte Woche hat da hinten drin gesessen, der ist jetzt zweieinhalb und hat gesungen, der Zug hat keine Bremse. Und ich so schneller fahren. Ich weiß nicht, woher er das Lied kennt, muss ich mal mit seiner Mutter sprechen.
Ja.
Aber das fühlt sich komplett schwer an.
Ja.
Aber das ist kein Krafttraining.
Ja.
Ich fahre da gerne. Eine halbe Stunde, wenn ich die irgendwie bei mir auf den Hausberg hier im Taunus ziehe, eine Viertelstunde. Es fühlt sich an, als fährst brutal Kraft, aber es ist kein Krafttraining.
Ja. Gibt es andere Alternativsportarten, mit denen ich die Effekte eines Krafttrainings ersetzen kann? Wenn ich jetzt auf, ich nenne es jetzt mal Pumpen im Studio und dieses bloße Eisenstemmen überhaupt keinen Bock habe, kann ich das mit anderen Sportarten irgendwie ersetzen oder zumindest teilweise diese Muskulatur, diese Kraft aufbauen?
Leider nicht.
Leider nicht?
Leider nicht. Also es ist einfach Krafttraining, es ist einfach ein Widerstandstraining und ich muss eben diesen Widerstand realisieren können. Das ist, aber ich würde das auch nicht mal pumpen oder Eisenstämmen. Das ist einfach selbst, also wenn einer nur gesundheitsorientiertes Krafttraining machen will, empfehle ich ihm komplett die gleichen Übungen wie einer, der ja zu Olympia will. Das ist, der kriegt halt dann andere Umfänge, andere Gewichte. Aber so die Grundübungen, über die wir gesprochen haben, die sind auch für Gesundheitssport und Alltag einfach super. Gleichgewicht, Koordination, Balance gegen die Schwerkraft mit der Langhantel. Das ist das Gleiche. Gesundheitstraining,
ja.
Leistungssport. Das ist die Basics sind die wichtigsten.
Wenn man jetzt im Leistungssport mal so ein bisschen spezifischer wird, da gibt es ja, sag ich mal, den Sprinter. Es gibt den Bergfahrer, es gibt den Zeitfahrer, es gibt den Crosser.
Ja.
Wie unterscheidet sich denn da das Krafttraining? Ich könnte mir vorstellen, der Sprinter macht wahrscheinlich deutlich mehr Maximalkrafttraining als der Zeitfahrer, der wahrscheinlich eher den generellen Kraftausbau einfach im Fokus hat.
Also gehen wir mal, also Krafttraining grundsätzlich ist für jeden aus gesundheitlicher Sicht und Prävention schon mal zu empfehlen. Prävention können wir auch noch mal erwähnen, haben wir noch gar nicht gemacht. Die Muskulatur ist auch ein wichtiges Schutzkorsett im Fall von Stürzen. Leider träumen wir hier auch Sportler, die im Rennen, die es wirklich übel zerlegt hat. Und sie selber, wir und auch die behandelnden Ärzte waren wirklich der Meinung, dass letztlich das Schutzkorsett aus Muskulatur viel Schlimmeres verhindert hat bei diesen gravierenden Stürzen. Und die sitzen heute alle wieder auf dem Fahrrad und fahren Rennen. Das ist das eine. Wenn ich jetzt mal Gesundheit ausblende und gehe nur auf reine Leistungsmaximierung im Radsport, dann muss ich natürlich gucken, in welcher Disziplin bin ich unterwegs. Bei Schwimmen oder so genauso. Je kürzer die Distanzen, desto mehr profitiere ich natürlich von einer gut ausgeprägten Muskulatur und einer hohen Muskelkraft. Mit der Länge der Distanz, so nehmen wir mal einen Ironman auf der Langdistanz im Triathlon, der profitiert natürlich weniger von einer hohen Kraft als jetzt ein Triathleter Sprintdistanz oder ein Bahnsprinter, als mal der am allermeisten Kraft braucht. Sieht man den Jungs und Mädels ja auch an, wie die aussehen.
Ja.
Auch da sieht man ja schon die kürzeren Strecken beim Sprint auf der Bahn und die längeren. Die sehen schon anders aus.
Ja.
Bei den anderen Disziplinen ist es genauso. Bin ich im Gelände unterwegs, Cyclocross-Rennen unter einer Stunde, Cross-Country-Rennen haben sie auch kürzer gemacht und härter. Da profitiere ich natürlich dann viel, viel mehr von Kraft. Ich habe ja da immer Belastungsspitzen. Ich würde mal sagen, da habe ich mal wiederkehrend mal 1000 Watt, die ich aufs Pedal geben muss. Und immer wiederkehrend, immer kommt. Und wenn ich jetzt in den Straßenradsport gehe, braucht natürlich so ein Kletterspezialist, so ein leichter Bergfloh, profitiert da nicht so davon, wie wenn ich einen habe, der mir hier den Zielsprint holen soll oder das grüne Trikot bei der Tour, dass er mal sprinten muss.
Deswegen sah also oder sieht ein André Greipel auch wesentlich anders aus als ein Chris Froome.
Ja, aber ich habe letztens ein Bild von mir und André Greipel gemacht, wo er neben mir stand. Das habe ich jetzt eigentlich. Ja, der sieht anders aus als. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss gucken, wo bin ich in der Disziplin, wo will ich hin. Ja, und das ist, kann ich generell sagen, je kürzer die Distanzen, desto mehr profitiere ich vom Krafttraining. Auf den längeren Distanzen profitiere ich auch vom Krafttraining, aber die Effekte sind natürlich mit der kürzer der Renndistanz für mich immer größer.
Verschieben sich dann auch die Krafttrainingsschwerpunkte, dass wenn ich jetzt der leichte Bergfahrer bin, dass ich dann gar nicht so viel Maximalkrafttraining mache wie der Sprinter? Oder ist das eigentlich immer so
angepasst an das Ausdauertraining? Man muss sich gucken, wie sieht der Trainingsplan für so einen Bergspezialisten, was hat der geplant bekommen? Und dann gucke ich, wie kann ich drumherum mein Krafttraining planen? Das ist entscheidend. Natürlich fährt der anders als jetzt ein Sprinter.
Wenn du sagst, so Training drumherum planen, Krafttraining ist ja sehr intensiv, also ich kann hier auch aus eigener Erfahrung berichten, wie sieht es denn da mit der Regeneration aus? Also wie lange dauert es denn so typischerweise, du hast vorhin schon gesagt, am nächsten Tag direkt Intervalle fahren, das ist nicht so clever, aber kann ich es dann schon am übernächsten Tag machen oder muss ich da mehr Zeit einplanen, bis ich wieder auf dem Rad Vollgas geben kann?
Auch da muss man ja gucken, wie sieht die aktuelle Trainingsplanung aus? Und grundsätzlich, je intensiver ich im Kraftraum gearbeitet habe, desto mehr Erholung brauche ich. Je nach Muskelgruppe, Intensität. Es ist schwierig zu sagen, auch wieder ein individuelles Thema und welches Gesamtvolumen kommt da auf den Sportler zu, was macht er parallel noch auf dem Rad. Zwischen 1 und 3 Tage kann das schon sein, dass ich da Regeneration brauche, je nach Trainingsmethode auch, die ich gemacht habe. Aber immer schauen, und das ist immer wichtig, jetzt nicht gucken, was sagt mir mein Garmin mit irgendeiner, der mir, oder mein Radcomputer, der mir jetzt sagen will, wie ich mich zu fühlen habe, sondern einfach in sich reinhören. Das ist viel wichtiger. Einfach in sich reinhören, wie fühle ich mich. Und dann muss man das Training auch entsprechend steuern. Es macht keinen Sinn, einen mit allen möglichen Trainingsreizen da zuzuballern und dass er sich nicht mehr erholt. Also
sollte man trotzdem versuchen, die, ich nenne es jetzt mal 2 Ruhetage die Woche, dass man die auch wirklich als Ruhetage ohne irgendwelchen Sport mit möglichst wenig Bewegung.
Ja, ich kann ja auch als Krafttraining, ich kann die Ruhezeiten verkürzen, wenn ich splitte, dass ich sage halt, was man sowieso tun sollte, an dem einen Tag mache ich dann Oberkörper und an dem anderen mache ich jetzt nur Beine, dann habe ich da schon mehr Regeneration drin, bis an mir was dran ist. Aber wenn ich mal so einen richtigen Ruhetag alles auf die Couch legen, was ich habe, tut gut.
Ja. Mit dem Splitten ist natürlich auch insofern clever, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, um eine Stunde in den Kraftraum zu gehen.
Ja.
Und das dann so meine Ausrede ist, ich habe heute gar nicht die Stunde, dass man natürlich sagen kann, ich mache heute 30 Minuten Beine und morgen mache ich 30 Minuten Oberkörper.
Ja. Und auch nicht mal, wenn es 30 Minuten wären. Wenn ich mit der Langhantel trainiere, Kniebeugen, Kreuzheben, wenn ich nur 2 Übungen mache, habe ich schon viel gemacht.
Ja. Wie sieht es denn dann so beim Thema Ernährung fürs Krafttraining aus? Weil das spielt ja mit der Regeneration auch stark zusammen. Was muss ich denn typischerweise vor einem Intervalltraining, sagt man ja immer, Kohlenhydratspeicher voll machen. Ist das beim Krafttraining auch relevant oder ist da der Kohlenhydratspeicher gar nicht so entscheidend?
Doch, noch, der ist sehr entscheidend, weil es eben hochintensiv ist. Mhm. Also im Prinzip ist die Ernährung so viel anders gar nicht, wie sie jetzt auch Radsportlern empfehlen würde. Manche Radsportler machen ja total gerne so ein nüchtern Training, also maximal Wasser zu sich genommen und dann mit leeren Speichern los, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das würde ich auf keinen Fall jemandem empfehlen, der Krafttraining machen will. Wir haben immer über die Intensität gesprochen, die soll hoch sein, intensiv, und dann brauche ich natürlich auch Kohlenhydrate, da brauche ich was im Tank. Das kann ich nüchtern eigentlich nicht wirklich leisten.
Aber ich muss da jetzt nicht Carbo-Loading 3 Tage machen, dass ich mir da jeden Tag 500 Gramm Pasta rein...
Nein, auf gar keinen Fall. Da muss ich auch mal gucken, wie hoch sind die Umfänge, was brauche ich einfach. Aber so sollte ich aber auch ans Radsporttraining rangehen. Ich sollte auch immer passend essen zu dem, was ich heute trainiere.
Ja. Beim Krafttraining selber verpflegen ist wahrscheinlich, weil es jetzt nicht so super lang ist, das ist ja meistens eine Stunde, ist Quatsch. Ne?
Nein. Ja. Ich muss aber auch nicht ständig irgendwie Wasser trinken oder so. Nein, also.
Okay. Also. Das Bedürfnis habe ich immer wie beim Krafttraining. Ja, ich bin also ständig zur Wasserflasche rennen.
Kann man, also muss man auch gucken, wie individueller, wenn ich da mit einem guten Wasserhaushalt reingehe und eine halbe Stunde Kraftraum bin, brauche ich eigentlich nichts außer meine Motivation. Ja. Eiweiß ist natürlich noch so ein Thema. Aber auch da würde ich Radsportler, die Krafttraining machen, den würde ich, das ist schwierig. Wissenschaftlich kann man da auch immer nur so ungefähr was sagen. Ich würde empfehlen, so 1,5 bis 1,8 Gramm Eiweiß pro Körperkilo am Tag. Mhm. Bei hochintensiven Phasen, wo ich Krafttraining und viel Radvolumen mache, Wettkampfphase, dann kann es auch mal 2 Gramm sein.
Das würde ich
so empfehlen. Aber da muss man auch immer gucken individuell. Was hilft? Wir machen viel mit Sportlern. Neben den klassischen Leistungsdiagnostiken auch Analysen der Körperzusammensetzung, Bioelektromedanzanalyse. Manche haben so eine Waage zu Hause, die das vermeintlich auch kann. So Körperzusammensetzung messen ist bei den Waagen aber schwierig. Die messen nicht so, wie sie eigentlich messen sollten.
Eigentlich auch nur die Beine meistens.
Weil das ist eine Strommessung. Der Strom sucht sich den geringsten Widerstand. Ein Bein rein, anderes Bein raus. Wir machen das im Liegen. Mhm. Dann hat immer was mit dem Widerstand des Körperwassers auch zu tun, dass sich das verteilt. Und dann kleben wir eine Elektrode an die Hand, eine an den Fuß. Und dann fließt da ganz kurz minimal Strom durch. Und dann haben wir ein gutes Abbild. Körperfett, Körpermuskulatur, wo ist das Wasser? Dann gibt es noch so einen Phasenwinkel, der sagt mir ein bisschen, wie ist die Zellaktivität? Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Marker. Und wenn ich sowas im Verlauf mache, über Saison hinweg, sehe ich immer schon mal, was hat sich da geändert? Und wenn ich dann merke, jemand hat abgenommen, vielleicht wollte er auch abnehmen, aber da ist ganz, ganz viel Muskulatur weg, dann ist das immer so ein Alarmsignal. Ich muss mal gucken, wie sieht es hier mit den Trainingsmethoden aus? Ist es vielleicht zu viel? Mhm. Und auf der anderen Seite vor allen Dingen, was ist mit der Ernährung? Passt die Ernährung überhaupt noch zu dem Volumen, was ich da trainiere? Muss ich vielleicht doch mehr Eiweiß zuführen, mehr Kohlenhydrate? Mhm. Das machen wir auch in anderen Disziplinen, gerade im Saisonverlauf zu gucken, was passiert da. Da kann man gut gegensteuern.
Ja. Zum Beispiel dann auch mit Eiweißshakes, wie man sie von den Bodybuildern kennt, oder vielleicht auch mit rohen Eiern, wie man es aus manchen Filmklassikern kennt.
Wer sich gerne so einen schönen Shake aus rohen Eiern machen will, ja, kann man gerne machen, ja.
Aber ist nicht so meins.
Ja, meins auch nicht. Ich selber gucke auch, je nachdem, wie ich esse. Und wenn ich merke, da ist nicht, oder ja, das Gefühl habe, es ist nicht genug, oder ich weiß es, ich habe jetzt nicht genug Eiweiß da drin, an dem, was ich esse, dann substituiere ich das auch. Ich nehme Proteinpulver ohne Geschmack. Ohne Zucker, ohne Geschmack. Schmeckt nicht ganz so schlimm wie rohe Eier.
Ich wollte gerade sagen, mischst du es mit irgendwas? Oder?
Ich mache das immer unter das Müsli.
Ah, okay.
Ich finde es gut, es schmeckt einfach relativ neutral. Also,
ja.
Ich habe Kollegen, die können das gar nicht. Die brauchen ja einen Schoko-Vanille-Geschmack. Ich finde das gut.
Ich bin eher so Team Banane.
Team Banane, ja, Team Banane geht auch. Ja. Aber das nehm ich einfach ohne. Das ist schon, weil manchmal, wenn man mal hochrechnet, wenn einer 80 Kilo hat und soll dann da irgendwie mal in Hochphasen 2 Gramm Eiweiß pro Körper Kilo essen.
160.
Ja. Und du isst jetzt kein Steak oder hast hier keinen Lachs auf dem Teller, dann wird es manchmal schon schwierig.
Weil ich gerade, wie viel hat ein Ei? Wie viel Gramm Eiweiß? 15, oder?
Nein, das ist zu viel.
Ist zu viel?
Ja, ja. Das ist zu viel. Ich würde sagen, so um die, je nachdem wie groß ist es, 7, 8 Gramm.
Okay. Ja, das ist schon 20 Eier für 160.
Ja, das ist
für 160 Gramm, das ist schon
eine Ansage. Manche denken auch mal, oh, ich esse viel Joghurt und habe da ganz viel Eiweiß drin. Nein.
Ja, was hat der, 5% oder so oder 8%?
3,5 vielleicht, so 100 ja. Gramm. Also da muss ich schon in den Quark rein. Und dann weiß ich nicht, ob ich lieber doch die rohen Eier im Shaker habe, als 500 Gramm Magerquark staubig zu essen. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, das ist sehr viel Input. Ich glaube, bevor die Leute oder bevor unsere Hörerinnen und Hörer sich da mit Eiweißshakes auseinandersetzen.
Also, sie vor allen Dingen essen, was ihnen auch schmeckt. Mein klassisches Frühstück ist morgens eigentlich Rührei mit Gemüse und noch Feta-Käse. Eiweißreich, auch fettig. Und wenn ich weiß anschließend, ich fahre mal eine größere Strecke, ich fahre mal am Fahrrad zur Arbeit, dann mache ich da so direkt noch Nudeln drunter. Die habe ich immer so wie von den Kindern vorgekocht im Kühlschrank. Und dann kommen da erst Nudeln rein, Gemüse und dann Eier und Feta drüber.
Und noch Ketchup drüber, oder?
Ohne Ketchup.
Ohne Ketchup.
Chili-Pulver.
Okay. Andreas, ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist für viele sehr interessant und gibt einen echt guten Eindruck, wie wichtig Krafttraining eigentlich ist. Nicht nur, um schneller Rad zu fahren, sondern um halt wirklich auch, du hast es ja gesagt, Gesundheit,
ja.
Prävention.
Ja.
Wir werden leider alle älter.
Ja.
Wir alle merken es auch früher oder später, wie wir älter werden. Und da ist Krafttraining natürlich eine super Sache, um gerade wenn wir noch berufstätig sind und viele sitzen ja doch am Schreibtisch.
Ja, und da kann ich vielleicht mal kurz ansetzen, das freut mich auch sehr, dass in der Wissenschaft früher war immer Gesundheitssport Ausdauertraining. Das war immer komplett überbetont, immer Ausdauertraining. Aber mittlerweile kriegt das Krafttraining eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit vielen ganz älteren Menschen, wenn es um Sport geht, die können eigentlich gar kein gesundheitswirksames Ausdauertraining mehr machen, weil sie überhaupt keine Kraft dafür haben. Die setzt man auf ein medizinisches Ergometer, die können fast gar nicht mehr die Kurbel treten. Da sind wir wieder, ich brauche Kraft. Aus dem Stuhl aufstehen, alles Mögliche. Diese ganze Sturzgefahr, da hilft einfach Krafttraining weiter.
Ja.
Da könnte ich auch noch mal eine Stunde drüber sprechen. Es liegt mir einfach am Herzen, weil Krafttraining ist weg von diesem Eisenstämmen, Pumpen, Bodybuilding. Es ist ein toller Gesundheitssport.
Ja, ja. Und man merkt es wahrscheinlich dann auch wirklich im Alltag.
Ja.
Bei den Wasserkisten aus dem Kofferraum heben, was du vorhin genannt hast.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch, dass viele Leute im Alter an Gewicht zulegen, obwohl sie gar nicht ihre Kalorienaufnahme, ihr Essen verändern. Das hat einfach auch damit was zu tun, dass die Muskulatur weniger wird. Die Muskulatur ist einfach das, was Kalorien verbrennt. Und je weniger ich da habe, desto mehr Kalorien setze ich dann auch an.
Ja, also es ist gar nicht der Stoffwechsel, der sich unbedingt verlangsamt, sondern es ist auch die...
Die Muskulatur ist ganz, ganz wichtig beim Stoffwechsel.
Ja.
Je mehr Muskulatur ich habe, desto mehr verbrenne ich auch.
Das heißt, wenn ich Probleme habe, abzunehmen, um am Berg leichter zu werden und schneller zu werden, könnte Krafttraining vielleicht sogar
helfen. Oh ja, das ist jetzt eine steile These.
Ich sage könnte, muss nicht.
Ja, wenn ich natürlich alles darauf auslege, maximal am Berg gut zu sein. Die harte Währung im Radsport ist ja dann immer Watt auch pro Körperkilo. Das ist da die harte Währung. Entweder ich werde halt brutal stark im Verhältnis zu meinem Körpergewicht, aber klar, es hilft natürlich, wenn ich leicht bin am Berg.
Ja.
Ist so. Ich fahre ganz, wenn der Berg nicht so lang ist, für viele trotz meines, du hast ihn eingangs ja den Bizeps, recht überraschend gut am Berg noch, wenn er nicht zu lang ist.
Ja, und nicht zu steil.
Nicht zu steil, also von meinem Erscheinungsbild erstmal überraschend, dass ich da auch Berg fahren kann.
Ja. Das Gute ist ja wahrscheinlich, wenn man fürs Bergefahren dann doch zu schwer wird durchs Krafttraining, dann kann man ja immer noch aufs Ortsschild umschulen.
Da kann man auch, genau, und da kann man dann richtig schön, ja.
Ja. Das ist sowieso, ich stelle mir das als schönen Erfolg vor. Ich bin überhaupt kein Sprinter, ich habe, glaube ich, noch nie einen Ortsschild-Sprint gewonnen. Aber
ja, Sprinten ist dann einmal natürlich auch Kraft und dann muss man auch trainieren. Ja. Das ist auch schon technisch, ja, auf jeden Fall. Aber da hilft es, wenn ich ein großes Blatt auflegen kann und das schön reinzimmern kann auf die Pedale.
Ja, mit welchen Übungen man besonders gut reinzimmern kann, das kann man dann also bei euch im Buch nachlesen, ja. Krafttraining im Radsport. Und man kann sich aber auch die neue Roadbike-Ausgabe, die Ausgabe 1, 2, 2023, am Kiosk holen. Die gibt es ab dem 7. Dezember. Und in der zeigen wir euch einige der wichtigsten Übungen, die Andreas mit seinem Team da zusammengestellt hat, wie man sie richtig ausführt, wie man sie dann auch in das Radtraining integriert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Krafttraining habt oder uns einfach nur euren Umfang vom Bizeps mitteilen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast@roadbike.de. Natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, auf Twitter oder Instagram unter dem Handle @roadbikemagazin. Ja, danke euch fürs Zuhören und vielen Dank nochmal an Andreas.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte.
Ja, für die ganzen Einblicke und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal Eisen stemmen, oder?
Jetzt gehen wir pumpen.
Alles klar. Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.